Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Inspirare aus dem Lateinischen heißt in hinein und spirare hauchen. Das ist das Verständnis der Bibel, wie sie verstanden werden möchte, dass Gott etwas von sich hineingehaucht hat durch Menschen. Ich habe euch zwei Bibeln mitgebracht heute, die bei mir im Schrank stehen. Die eine Bibel, ganz klein, ist meine erste Bibel, die ich so, also die erste echte Bibel mit Buchstaben und nicht mit Bildern, die ich irgendwann mal von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Es muss aber lange her gewesen sein, weil ich hatte in dieser Zeit einen Brieffreund. Ich weiß gar nicht, wer noch Briefe kennt. Diese viereckigen Dinger, die man manchmal von der Bank oder von irgendwelchen Rechnungsfirmen zugeschickt bekommt. Die kann man aber auch selbst schreiben in der Zeit vor. WhatsApp war das so, hat mehr gekostet als WhatsApp, viel länger gedauert und war anstrengender. Und ich hatte, wie gesagt, einen Brieffreund, der hatte auch eine Bibel geschenkt bekommen. Und wir haben uns ab und zu so geschrieben, wo bist du denn so in deinem Bibellesen? Und ich kann mich echt noch genau erinnern, ich saß dann, war so am Schreibtisch und habe dann angefangen zu lesen. Und Schöpfung, ja, das war ganz interessant. Dann kommt so die Geschichte mit Noah, die kann man auch noch gut lesen. Und dann wurde es schon so ein bisschen zäh und ich war noch nicht mal bei den Gesetzestexten oder den Generationentafeln, von denen Antje erzählt hat, angekommen. Und ich weiß noch, er hat mir immer geschrieben, ich bin schon dort und dort, was weiß ich, Buch Richter, und ich habe mich immer noch rumgequält, irgendwie so mit den ersten Seiten der Bibel. Und dann haben wir aufgehört, Briefe zu schreiben, lag aber nicht an der Bibel. Bibel kann wenig inspirierend und langweilig und zäh sein. Das kann mehr so eine fromme Christenübung sein. So kann mein Blick aufs Bibellesen sein. Ich habe euch noch eine zweite Bibel mitgebracht. Viel größer, viel dicker. Es ist die hebräische Bibel von meinem Opa. Und ich muss dazu sagen, mein Opa, den habe ich eigentlich als gar nicht so kennengelernt. Da war ich noch zu klein, der ist früh verstorben. Er war als junger Mann im Krieg, wurde da auch schwer verletzt, ist dann nach Hause gebracht worden und war Zeit seines Lebens immer eingeschränkt, auch weil er gesundheitlich Folgen zu tragen hatte. Hat dann als Gärtner gearbeitet und er hatte eine Liebe zur Bibel. Eine Liebe zur Bibel, die dahin geführt hat, dass er angefangen hat, die Ursprachen, also Hebräisch und Griechisch, sich selbst beizubringen. Und meine Großmutter hat mir letztes Jahr erzählt, er hatte eh schon immer eine sehr dicke Brille und hat da noch so unendlich dicke Vergrößerungslupen gehabt, als es eh schon schwierig war, man sehen und immer schwieriger wurde, um in der Bibel zu lesen. Die Bibel kann ein echter Ort der Inspiration sein, kann eine Quelle, ein Schatz fürs Leben sein, wo ich merke, da möchte ich tiefer hineintauchen. Heute geht es um das Thema, die Bibel ist inspirierend. Nicht nur Gott haucht etwas von seinem Leben hinein, von seinem Gottsein, sondern dort, wo wir die Bibel öffnen, dort atmet uns Gott entgegen, dort bekommen wir es mit Gott selbst zu tun. Und gleichzeitig passiert es nicht automatisch. Das zeigen schon diese zwei Bibeln hier vorne. Nicht dort, wo ich sie aufschlage, passiert immer genau das, dass Gott zu mir spricht. Wir wollen heute uns ein paar Prinzipien angucken, die die Bibel uns mitgibt, wie das Wort Gottes inspirierend wird, wie Gott durch sein Wort spricht. Und diese Prinzipien der Bibel wollen wir uns anschauen an dem wohl ältesten Buch der Bibel, und zwar der 1. Thessalonicher Brief. Da sind sich die Forscher recht einig, dass der ungefähr 50 nach Christus geschrieben wurde. Also man muss sich vorstellen, so 20 Jahre nach dem Kreuzestod und Auferstehung von Jesus schreibt Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, einer Weltmetropole damals, die er auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Und über die Weise, wie diese Gemeinde entstanden ist, da heißt es im 1. Thessalonicher 2, Vers 13, deshalb danken wir Gott, schreibt Paulus, immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Wort Gottes, was sie tatsächlich ist. Nun wirkt es unter euch, die ihr zum Glauben gekommen seid. Wie kann die Bibel wieder inspirierend werden? Wie kann Gott dadurch zu uns sprechen? Ein erstes Prinzip, was wir in diesem Text entdecken, ist ganz einfach und ganz grundlegend, aber trotzdem so entscheidend. Paulus, er schreibt davon, wie habt ihr dieses Wort empfangen? Naja, durch die Verkündigung. Wenn wir wollen, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort, dann müssen wir es hören. Müssen wir es vielleicht lesen. Wie war das damals bei den Thessalonicher, bei der Gemeinde? Es ist spannend, dass wir in der Apostelgeschichte lesen können, wie Paulus mit dieser Gemeinde unterwegs war und wie er sie gegründet hat. Ganz am Anfang heißt es, er kommt nach Thessalonich und er macht es, so wie er es immer gemacht hat. Er geht in die jüdische Synagoge und dann lesen wir in Apostelgeschichte 17, an drei Sabbaten sprach Paulus mit den Versammelten über die Heilige Schrift. Er legte sie aus und zeigte so, der Christus musste leiden und danach von den Toten auferstehen. Jesus, den ich euch verkünde, ist dieser Christus. Einige Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Dazu kamen viele Griechen, die an Gott Israels glaubten. Unter ihnen waren auch etliche einflussreiche Frauen. Paulus kommt in diese Synagoge und er verkündet Jesus als den Retter, als den Christus, den Messias. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, es gibt ziemlich massiven Widerstand gegen das, was Paulus tut. Und einige Wochen später muss Paulus diese Stadt schon sehr überstürzt wieder verlassen. Und dann merken wir, in diesen paar Wochen entsteht trotzdem eine Gemeinde in Thessalonich. Und ich finde, wenn wir das so lesen in der Apostelgeschichte, da ist das immer so naheliegend, dass man merkt, ja, Paulus hat halt Gemeinden gegründet. Und dann hier eine Gemeinde und da eine Gemeinde und da. Und überall, wo er hinkommt, entstehen so Gemeinden. Wenn wir uns vorstellen, wie das damals war, ist das aber nicht irgendwie naheliegend, sondern es ist absolut verrückt, was hier passiert. Stellt euch mal vor, heute Morgen kommt jemand hier in unseren Gottesdienst rein und stellt sich so kurz vor, keiner kennt ihn bisher, vielleicht erzählt er noch, warum er vertrauenswürdig ist, warum er irgendwie ein Mann des Glaubens ist und er fragt dann, darf ich euch was erzählen, ich habe eine Botschaft von Gott. Und wir geben ihm das Mikro hier vorne und dann sagt er uns, ihr lieben Freunde, ihr glaubt gar nicht so falsch, aber das Entscheidende habt ihr noch nicht begriffen. Und wisst ihr was? Ich erkläre euch, was das Entscheidende ist. Wahrscheinlich würde man sagen, vielen Dank, dass du da warst. Hier ist die Tür. Tschüss. Und wäre auch gut so, wahrscheinlich, wenn wir das heute so machen würden. Man muss sich vorstellen, nichts anderes hat Paulus gemacht. Er kam in die Synagoge und hat gesagt, Freunde, ich erzähle euch von einem Mann, von Jesus, von dem habt ihr noch nie was gehört. Aber er ist derjenige, auf den unsere heiligen Schriften schon immer hinweisen. Und im Grunde wartet ihr genau auf diese Person. Und hier steht, einige Juden ließen sich überzeugen. Vielleicht denkt man so, schade, nur ein paar. Es ist ein Wunder, dass überhaupt irgendwelche sich darauf einlassen, was Paulus hier verkündet. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, da geschah das nicht nur mit Worten, es geschah mit machtvollen Taten, mit Hilfe des Heiligen Geistes und mit großer Überzeugungskraft. Also das, was hier passiert, das ist nicht menschliches Tun allein, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der sich dahinter stellt. Es ist absolut erstaunlich, dass in den Worten der Apostel Jesus selbst den Menschen in Thessalonich begegnet, die zuvor noch nie etwas von ihm wahrscheinlich gehört haben, die nicht eine 2000-jährige Kirchengeschichte mit sich rumgeschleppt haben und alle schon mal Jesus irgendwie zumindest gekannt haben. Die Verkündigung der Apostel, die Verkündigung ist bis heute der Ort, wo Jesus Menschen begegnet, wo Inspiration hineinkommt in das Leben. Und wenn ich sage, die Verkündigung, wenn wir über das Wort Gottes reden, dann ist mir an der Stelle wichtig, nochmal zu sagen, es geht nicht nur ums Lesen der Bibel, auch wenn das ein ganz entscheidendes ist, wie Gottes Wort gehört wird heute. Aber man muss sich vor Augen halten, bei den Thessalonikern, da gab es überhaupt keine Bibel, so wie wir sie heute haben. Was war das Wort Gottes damals? Es war das, was Männer und Frauen von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen über Jesus geteilt haben miteinander. Ganz lange in der Kirchengeschichte, in der Geschichte, gab es gar nicht so viel Bibel. Am Anfang waren solche kleinen Schriften im Umkreis in den Gemeinden, so Paulusbriefe zum Beispiel, wurden von einer Gemeinde zur nächsten weitergegeben und sie wurden vorgelesen. Es hatte nicht jeder zu Hause seinen privaten Paulusbrief, sondern in der Gemeinde wurden sie gelesen und Wort Gottes darin gehört. Später gab es solche Bücher wie dieses Buch, ich habe es mitgebracht, aus Manchester, der sogenannten Kettenbibliothek. Die waren oben angekettet. Ich würde mir wünschen, dass es, weil es die Bibel war, ich glaube aber einfach, weil Bücher damals sehr, sehr wertvoll waren und man eben nicht einfach jeder seine zu Hause stehen hatte, sondern Bücher sind die meiste Zeit dieser Weltgeschichte ein unfassbares Privileg von wenigen Reichen gewesen, was in den Klöstern in mühsamer Handarbeit hergestellt wurde. Und die meisten Leute konnten nicht mal lesen, selbst wenn sie so ein Buch zu Hause gehabt hätten. Also wenn wir darüber reden, was heißt das Wort Gottes zu hören, dann reden wir natürlich über die Bibel, wie wir sie heute haben. Aber es geht um viel mehr. Es geht um das Hören von dem, was Jesus getan hat, von dem Wort Gottes. Die meisten Menschen im Laufe der Geschichte waren angewiesen auf bildliche Darstellungen. Zum Beispiel hier habe ich letztens im Städel gesehen, das ist ein Hausaltar. Auch das damals nur für wenige Reiche ermöglicht, sowas zu haben. Ich glaube, es ist Johannes und Jesus, der hier dargestellt werden. Und da war so ein Schildchen, wo stand, damals sollten die Leute sich das anschauen und sollten die Bibelgeschichte, auch wenn sie sie nicht lesen konnten, sich so hineinfühlen können in der Darstellung. Menschen waren darauf angewiesen, dass Menschen verkünden, dass sie in Gottesdienst kommen, Wort Gottes hören. Sie konnten es sich gegenseitig weitergeben. Oder zum Beispiel in den Kirchen, wenn wir in die Landeskirchen gehen, auch in andere Kirchen in anderen Ländern, sind ja die Fenster ganz oft verziert mit Bibelgeschichten. Oder außenrum im Altarraum sind überall Bilder mit Geschichten. Warum ist das so? Nicht nur, weil es schön aussieht und weil man sagt, ja, wir brauchen halt noch Bilder, es gibt so riesige Wände und da müssen wir irgendwas dran machen, sonst sieht es so kahl aus. Sondern es war die Bibel der einfachen Leute. Die haben da Bilder reingehängt, damit jeder, auch der vielleicht den Gottesdienst nicht folgen kann, Wort Gottes mitbekommt, indem er sich es anschaut, indem er berührt wird von dem, was da an der Wand hängt. Heute ist eine Zeit, in der wir leben, in der die Bibel so verfügbar ist, wie sie noch nie zuvor in der Weltgeschichte war. Ein Bild mitgebracht. Das sind alles unterschiedliche Bibelübersetzungen aus unterschiedlichen Ländern, die es gibt. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Zumindest bei uns in Deutschland gibt es alleine mindestens 80 oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Man kann sich es als App aufs Handy laden, man kann sie sich anhören. Man ist jederzeit füreinander erreichbar, um dem anderen vielleicht etwas weiter zu sagen. Letztens habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einer Person, die ich kenne, die sagte, ich habe so bei einem Vers an dich gedacht, vielleicht ist es was für dich, vielleicht möchte Gott es dir sagen. Wow, kein Brief mehr, den mir jemand schicken muss, sondern eine Sprachnachricht. Gottes Wort ist viel greifbarer geworden. Ich glaube, warum sage ich euch das alles mit dieser Geschichte? Ich glaube, wir müssen wegkommen von dem Druck, den Wort Gottes oft machen kann. Dass wir sagen, ja, wir müssen lesen in der Bibel, das ist so anstrengend und trüge. Wisst ihr, dieses Buch, das wir es heute haben, ist ein unfassbares Privileg, was Menschen zu fast allen Zeiten dieser Geschichte nicht hatten und auch weltweit gesehen nicht alle Menschen haben, in ihrer Sprache Wort Gottes lesen zu können. Es ist ein Privileg, dass der Ort, wo Gott uns begegnet, wo sein Wort hineinspricht in unser Leben, jederzeit für uns offen steht. Wir brauchen keinen Paulus mehr, der uns verkündet, sondern wir können Paulus jederzeit hören. Wir brauchen keinen Prediger mehr, auch wenn es gut ist, Predigten zu hören, hoffe ich doch. Wir können selbst im Wort Gottes forschen und studieren. Wir brauchen keinen Priester, der uns in Kontakt bringt mit Gott, sondern Gott hat uns heutzutage die Möglichkeit gegeben, selbst in Kontakt mit seinem Wort zu kommen. Ich glaube, wir sollten wegkommen von diesem Druck, der da oft drin steht, hin zu diesem Geschenk, was Wort Gottes ist. Vielleicht denkst du dir aber auch jetzt gerade, es ist schön, dass du so begeistert davon erzählst. Ich finde es trotzdem langweilig, die Bibel zu lesen. Und ja, ich habe es euch vorhin erzählt, ich kenne das, am Schreibtisch zu sitzen und denken, ja, so viel sagt es mir irgendwie nicht. Und um ehrlich zu sein, ist es auch nicht jeden Tag heute, wenn ich die Bibel aufmache, dann ich so, boah, krass, was da alles steht. Nicht jeden Tag. Manchmal. Ich glaube, dass es so äußere Inspirationskiller gibt von der Bibel. Da haben wir gerade drauf geschaut. Wenn ich gar nicht das Wort Gottes höre, dann ist es schwierig, dass es mich inspiriert. Ich glaube, dass es aber auch wie so innere Inspirationskiller gibt, wo ich merke, da ist vielleicht meine Einstellung, meine Haltung ein Grund dafür, dass die Bibel gar nicht mehr zu mir spricht. Und eine so eine Haltung ist die Kenn-ich-schon-Haltung. Kenn-ich-schon. Ich kenne diese Haltung. Die kenne ich schon. Letzte Woche zum Beispiel bin ich im Garten gewesen und der Garten gerade im Winter ist für mich so ein Ort, wo ich sage, ja, kenne ich schon, das ist irgendwie nicht besonders. Da stehen unsere Stühle eingepackt und die haben jetzt nichts Einladendes an sich. Da sind die Bäume, die noch so ein bisschen grün an sich tragen, ist jetzt auch nicht so toll. Und unser verödetes Hochbeet, das lässt mich eher ohne Blick darauf durch den Garten gehen. Letzte Woche war ich mit unserem kleinen 6 Monate alten Emil in den Garten. Und wisst ihr, wie er auf den Garten schaut? So. Der will da überall hin. Und als wir an diesem Büschen waren, wollte er sie so begreifen. Und ich habe mir gedacht, wie unterschiedlich schauen wir beide auf genau dasselbe. Auf diesen Busch zum Beispiel. Was sieht er darin? Er sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Die sind nämlich gar nicht langweilig. Und auch im Winter ist so ein Busch nicht langweilig, sondern es ist faszinierend, dass er überhaupt da ist. Dass er grün ist, selbst wenn es so kalt äußerlich ist. Wie so ein Busch aufgebaut ist. Das ist nicht langweilig. Was langweilig ist, ist mein Bild, was ich in meinem Kopf habe, das mir sagt, dieser Busch ist nichts Besonderes. Der blüht nicht mal. Und wie interessant ist es, dass der Blick von Emil plötzlich mich Neues sehen lässt. Und ich glaube, dass das eine grundlegende Wahrheit ist, nicht nur in Bezug auf die Bibel, sondern allgemein im Leben, dass unsere Herzenshaltung darüber entscheidet, was wir sehen und was wir nicht sehen, was wir wahrnehmen und was wir nicht wahrnehmen. Jesus sagt aber, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Da ist was Wahres dran. Weiß nicht, ob du auch diese Kenn-ich-schon-Haltung kennst, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, wenn man rausschaut aus der Straßenbahn, dann da immer die gleichen Häuser, immer die gleichen nervigen Menschen, die hier sitzen, immer die gleiche Arbeit. Und dann mache ich irgendwie Handy an oder so. Vielleicht auch am Essenstisch, wenn man denkt, da sitzt mir der gegenüber und der macht nur den Mund auf und ich weiß schon, kenne ich schon, weiß, was kommt. Wisst ihr, das Problem ist, wenn wir andere Menschen und wenn wir Situationen in unsere Bilder einsperren, dann werden wir sie nie wahrnehmen, wie sie sind, sondern wir werden nur das wahrnehmen, was wir eh schon über die anderen wissen oder zu wissen glauben. Ich werde mir nur angucken, welches Bild, welche Schublade ich das andere Ding eingepackt habe und nicht das Wesen des anderen mehr wahrnehmen. Und ich glaube, dass genau das uns so oft passiert, wenn wir in der Bibel lesen. Dass wir sagen, ja, schauen wir mal an, Schöpfung kenne ich schon, tolle Geschichte. Lesen wir irgendwo weiter. Jesus, Wunder, wow, super. Jesus, echt krass. Lese ich irgendwo in der Seligpreisung oder die Bergpredigt und weiß, ja, weiß schon genau, was ich machen muss. Lese ich vom Kreuz und denke mir, verstehe ich nicht, weiß ich schon, dass ich es nicht verstehe. Das Problem ist, wenn ich so Bibel lese, und meistens ist es ja nicht so überspitzt, wie ich es jetzt gesagt habe, wenn ich Bibel lese mit dieser, ja, kenne ich schon Haltung, weiß ich schon Haltung, dann entdecke ich am Ende nicht Gott in der Bibel, sondern entdecke mein Bild von Gott in der Bibel, was ich von ihm weiß oder zu wissen meine. Von den ersten Christen in Thessalonich, da heißt es, sie haben das Wort angenommen, als nicht als Menschenwort, sondern als Wort Gottes, was es tatsächlich ist. Also sie sind nicht stecken geblieben in ihrem Bild von dem, was sie über Gott wissen. Als fromme Juden hätten sie ja sagen können, in unserer Tora steht nichts von Jesus, also ist es nicht passend, sondern sie haben sich geöffnet für die Frage, kann das etwas sein, was Wirklichkeit besitzt? Und mitten darin begegnet ihnen Jesus. Das ist ein Unterschied zu einem x-beliebigen Buch, wenn wir in der Bibel lesen, weil wir erhoffen, dass darin wirklich Gott mir etwas in mein Leben hineinzusprechen hat. Nichts, was aus mir herauskommt, sondern was mir von außen zufließt, von Gott her. Ich glaube, dass es helfen kann, in so eine Haltung zu kommen, wenn ich Fragen stelle. Weil eine Frage mich immer in eine Offenheit und in ein offenes Hinschauen führt. Zum Beispiel kann helfen, mich vor dem Wort Gottes zu hören, zu fragen, was bewegt mich eigentlich gerade? Mal in sich reinzuhören, wo stehe ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das, wo ich mir wünschen würde, dass Gott etwas hineinspricht? Wo suche ich denn vielleicht nach Ermutigung, nach Neuorientierung? Sich vielleicht aber auch nochmal ganz bewusst so in dieser Haltung zu gehen, ja, Gott, ich möchte dich einladen, dass du jetzt zu mir sprichst. Und dass du mir zeigst, was du auf dem Herzen hast. Ich glaube, es ist gut, sich zu fragen, habe ich diese Kenn-ich-schon-Haltung? Fragen sind ein möglicher Weg, der uns da hinausführt. Die zweite, die ich noch nennen möchte, ist die Wer-weiß-am-meisten-Haltung. Ich glaube, auch mit so einer Haltung lesen wir oft in der Bibel. Und ich glaube, das ist auch so ein Inspirationskiller, wo die Bibel aufhört, zu mir zu sprechen. Denn ich denke, am Ende geht es darum, wer ist der am meisten weiß aus der Bibel. Und es geht mir gar nicht darum, dass Bibelwissen irgendwie schlecht ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass es wichtig ist, um die Bibel zu verstehen. Aber wenn es nur noch darum geht, etwas zu wissen, dann wird es falsch. Luther spricht mal von der doppelten Klarheit der Schrift. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Er sagt, es gibt zum einen die äußere Klarheit, also zu verstehen, was steht denn da eigentlich? Wer war denn Jesus? Was heißt das Evangelium? Was ist auch die Sprache, die dort verwendet wird? Was sind die geschichtlichen Hintergründe? Es ist im Bild so dieser Kopf, wo man sagen kann, ja, man kann Bibel äußerlich klar bekommen, indem man es versucht zu verstehen. Und ich werde mehr Wissen sammeln, ich werde vielleicht Argumente sammeln, Erkenntnisse sammeln. Dazu muss aber noch eine zweite Klarheit der Schrift kommen, und das ist die innere Klarheit, sagt er. Und da geht es nicht so sehr darum, was steht da allgemein, sondern da geht es darum, was bedeutet das eigentlich für mich? Was heißt es eigentlich für mich, dass Jesus gestorben ist? Was ist eigentlich mit diesen ermutigenden Versen, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Was steckt da drin auch vielleicht für Korrektur? Was hat es mit meinem Herzen zu tun? Wisst ihr, von den ersten Christen in Thessalonich heißt es, das Wort, es wirkt unter euch, die ihr zum Glauben gekommen seid. Da steht nicht, jetzt wisst ihr alles und jetzt kommt ihr damit klar, sondern es wirkt. Es ist etwas Lebendiges, es ist etwas Beziehungsmäßiges. Es ist im Grunde diese immer neue Begegnung mit Jesus, die die Thessalonicher haben. Die in sehr herausfordernden Umständen ihre ersten Gemeindejahre erleben. Die angefeindet sind, die immer wieder auch mit anderen Meinungen konfrontiert sind. Und mitten darin heißt es, Gottes Wort, es wirkt weiter und es trägt sie da drin und es begegnet ihnen als etwas, was für sie gilt und für sie in dieser Situation wichtig ist. Noch nicht allgemein und abstrakt. Es ist gut, dass wir Dinge verstehen über den Glauben, aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir fragen, wie kommt das denn bei mir an und was bedeutet das für mich? Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den zwei Männern, die sich aufmachen in einen Ort namens Emmaus und sind immer noch frustriert und traurig und geschockt von dem, dass Jesus gestorben ist. Auf diesem Weg gesellt sich ein Dritter dazu und er erklärt ihnen, heißt es, die Heilige Schrift und er sagt ihnen, warum all genau das so geschehen musste mit dem Kreuz. Am Ende merken die beiden, dass das nicht irgendjemand war, sondern dass Jesus selbst bei ihnen mit auf diesem Weg war. Und wisst ihr, wieso sie es merken? Woran sie es feststellen, dass es Jesus war? In Lukas 24 heißt es, brannte nicht unser Herz vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte. Es sind nicht die weisen Worte, die Jesus verloren hat. Nicht das Erklären, was am Ende das Entscheidende ist. Das ist nicht unwichtig, aber das Entscheidende ist am Ende, dass er sagt, es brannte unser Herz. Es ist etwas in unser Herz gefallen. Ich glaube, dass es wichtig ist, uns auseinanderzusetzen mit dem, was verstehen wir eigentlich über die Bibel, aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir uns neu dran ausstrecken, dieses brennende Herzen von Jesus entfacht zu bekommen. Denn es ist nicht oft genau der Grund, warum Bibellesen langweilig wird. Weil ich merke, es geht vielleicht im Kopf und nicht ins Herz. Warum vielleicht auch Gespräche in Hauskreisen manchmal anstrengend sind, wenn es den Kopf berührt, aber nicht das Herz. Kopfwissen kann manchmal auch hartherzig machen. Brannte nicht unser Herz. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir erleben, wenn wir anfangen, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Dass wir am Ende vielleicht überrascht feststellen, wir haben darin geforscht und gelesen und am Ende ist es wie bei den Emmaus-Jüngern, dass sie sagen, wir haben gar nicht gemerkt, dass Jesus dabei ist, aber plötzlich brannte mein Herz. Ich habe entdeckt, dass ich in diese Bibel hinten einen so einen Vers reingeschrieben habe mit Handschrift. Vor x Jahren, ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber das war so ein brannte nicht euer Herz-Vers, wo ich in einer ganz konkreten Situation stand und ein Vers plötzlich vom Kopf, vom Wissen ins Herz gerutscht ist. Und ich gemerkt habe, das ist nicht nur ein Wort, sondern das war ein Wort. Es gibt dieses Gebet, Herr, schenk mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr möchtet, dieses Gebet zu eurem Gebet zu machen. Weil ich glaube, da steckt so viel drin für das Leben in diesen Worten. Ohne Druck. Weil es eine Inspiration für das Leben sein möchte. Und vielleicht ist es neu dran zu fragen, wo ist dieses frische Wort, was du mir Herz zusprechen möchtest, wo möchte ich neu danach fragen, was ist denn dein Wort für mein Herz?